Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Die Konferenz der 16 deutschen Kulturminister gibt es erst seit 2 Jahren, dass die Damen und Herren sich regelmäßig abstimmen. Das gab es bei den Kultusministern schon lange, seit kurzem auch also auf dem Gebiet der Kultur. Und seit diesem neuen Jahr ist der linke Klaus Lederer, der auch Kultursenator in Berlin ist, Vorsitzender der Kulturministerkonferenz. Guten Abend.
Hallo, Herr Weitzer.
Was können Sie eigentlich leisten angesichts des geschlossenen Kulturbetriebs?
Was kann so ein Gremium leisten? Also man kann sich abstimmen, man kann Themen auf die Tagesordnung setzen. Also wir haben zum Beispiel sowohl im März und im April als auch im Oktober, November den Eindruck gehabt, dass der Ministerpräsidentenkonferenz und der Kanzlerin die Kultur so ziemlich aus dem Blick geraten ist. Also die spielten im Grunde kaum eine Rolle. Und wenn, dann wurden sie der Freizeit zugeschlagen, so allgemein, was natürlich dem Stellenwert des Kultursektors nicht mal im Ansatz gerecht wird. Das ist dann schon unser Job. Und wir haben ja jetzt auch den Auftrag, Öffnungsszenarien zu erarbeiten. Das klingt ein bisschen surreal angesichts der allgemeinen Entwicklung der Inzidenzzahlen. Aber natürlich muss man jetzt trotzdem, ohne genau sagen zu können, wann das dann greift, mal auch in Schrittfolgen denken, was kann unter pandemischen Bedingungen als erstes ans Netz, was wird wohl eher später kommen. Das sind Dinge, die wir diskutieren. Ein weiterer Punkt mit Blick auf die Pandemie ist natürlich die Frage der sozialen Absicherung. Also nach wie vor werden Freiberuflerinnen, Freiberufler, Soloselbstständige im Grunde auf Hartz IV verwiesen. Auch die Überbrückungshilfen, die Soforthilfen des Bundes nützen denen in wenigen Fällen wirklich was. Also es stellt sich im Kultursektor nochmal besonders drastisch dar, aufgrund einfach der Bemessungsgrenzen. Und sich da stark zu machen und auch einzufordern, dass das eine andere Berücksichtigung findet, bislang noch nicht mit durchschlagendem Erfolg, aber trotzdem da Stimme zu sein, das ist eben auch unsere Aufgabe.
Stark machen klingt natürlich gut, aber wie einflussreich, jetzt ganz ehrlich, wie einflussreich sind Kulturminister, Kulturministerinnen in den Landeskabinetten wirklich?
Na, das ist unterschiedlich. Also ich bin ja nur auch Stellvertreter des regierenden Bürgermeisters in Hamburg, Carsten Broster, glaube ich, der macht da durchaus auch eine starke Position geltend. Das wird von Land zu Land sicherlich unterschiedlich sein. Benjamin Hoff als Kulturminister ist Chef der Staatskanzlei in Thüringen. Also es gibt schon durchaus auch an der Stelle starke Positionen in den Kabinetten. Aber Sie haben natürlich recht. Also diese allgemeine Ignoranz gegenüber dem speziellen Feld der Künste und auch im Weiteren der Kultur, die drückt sich natürlich im Augenblick auch in den politischen Gewichtungen aus. Aber im allgemeinen Corona-Management ist das eben so. Der private Bereich wird jetzt in besonderer Weise beschnitten. Der Reproduktionsbereich und Produktionsbereich bleibt weitgehend ungeschoren. Für den Kultursektor bedeutet das, in unseren Einrichtungen kann geprobt werden, aber Leute dürfen halt nicht rein. Die Stimme der Kultur zu sein, das ist schon nicht unwichtig. Und da sage ich jetzt auch mal, da wird also farbenübergreifend, parteienübergreifend auch sehr vertrauensvoll und sehr, sehr gut zusammengearbeitet. Das muss man schon sagen. Im Augenblick fast kontinuierlich.
Sie treten ja auch als Kandidat für den Posten des regierenden Bürgermeisters an. Kann man mit Kultur Wahlen gewinnen?
Im Augenblick geht es tatsächlich erstmal darum, dafür zu sorgen, dass der gesamte Sektor hier in Berlin nicht schlicht den Bach runtergeht. Und da konzipieren wir eben Nothilfen, da entwickeln wir Konzepte, da kommunizieren wir regelmäßig mit unseren Einrichtungen. Und ich glaube schon, dass in einer Stadt wie Berlin das durchaus auch wahrgenommen wird, dass das einfach auch zur DNA der Stadt gehört, dass das da, also das geht halt auch einfach auf die Nerven und nicht nur mir, glaube ich.
Sie haben schon von Öffnungsszenarien gesprochen. Also im Moment sieht es ja dann wirklich nicht danach aus. Wir hatten ja alle gehofft, dass eventuell im Februar, März schon wieder etwas öffnen könnte. Aber wenn man sich die Zahlen anschaut, die Infektionszahlen, die werden nun wirklich nicht geringer. Geimpft wird sehr langsam, das schleppt sich alles, es dauert. Und wann glauben Sie denn, wann könnten denn die ersten Einrichtungen, sagen wir mal in Berlin, wo Sie ja zuständig sind, wieder öffnen?
Wir haben jetzt die Situation, dass alle bisherigen Bemühungen keinen wirklich nachdrücklichen Einfluss auf die Entwicklung der Inzidenzzahlen gehabt haben. Und wenn jetzt in der Tat auch noch die britische Mutationsvariante des Virus hier in Deutschland tatsächlich um sich greift, dann kann das durchaus auch nochmal richtig im negativen Sinne zusätzliche Probleme für uns alle mit sich bringen. Deswegen bin ich jetzt auch einfach in der Situation, dass ich sage, wenn wir am 17., 18. Januar ungefähr wissen, wie sich Weihnachten und Neujahr auf die Ansteckungssituation ausgewirkt haben und wenn wir vielleicht noch ein bisschen mehr darüber wissen, ob jetzt weitere Maßnahmen und in welchen Bereichen auch weitere Maßnahmen wirklich nochmal nachhaltige Wirkung erzielen können, dann können wir vielleicht mal über sowas nachdenken. Aber im Augenblick sage ich eher, wir müssen eher in den Kultureinrichtungen noch sehen, dass wir noch mehr tun, um Kontakte zu vermeiden, also auch im Arbeitsleben in den Kultureinrichtungen.
Darüber das heißt weniger, weniger Proben?
Das bedeutet im Endeffekt dann jedenfalls auch, dass sich jede künstlerische Leitung fragen muss, mit welchem Aufwand, mit welcher Größe mache ich Dinge, wenn ich sie mache. es hat jetzt auch keinen Sinn, beispielsweise einen dicken Stapel an Premieren aufzuhäufen, die man überhaupt nicht mehr in der Lage sein wird zu realisieren. Da muss man dann auch gucken, was macht man gegebenenfalls nicht, wie unterstützt man dann auch die eigenen Mitarbeitenden damit, dass sie mit den Herausforderungen, die haben ja auch Kinder, die haben auch Familienumfeld, dass sie mit den Herausforderungen klarkommen können. Ich rechne jetzt erstmal damit, dass die Dinge noch eine ganze Weile sehr, sehr drastisch bleiben werden. Und ich hoffe, dass wir vielleicht dann, in 2 oder 3 Monaten auch die Sonne sehen, um wieder ein bisschen klarer sagen zu können, das geht dann ran, das geht dann, das macht dann wieder auf, das Erlebnis werden wir dann vielleicht auch wieder haben.
Aber auch noch nicht geöffnet, sondern eher die Planung, etwas zu öffnen, oder?
Also, wie gesagt, ich bin da jetzt ganz zurückhaltend und sage, im Augenblick wissen wir viel zu wenig über die reale Entwicklung und das, was wir wissen, ist eher nicht besonders ermutigend. Und deswegen will ich an dieser Stelle jetzt auch nicht so verantwortungslos sein und einen Optimismus versprühen, dass das jetzt alles ganz schnell gehen kann.
Es könnte noch schlimmer kommen. Ich höre aus Ihren Worten, dass es sogar so sein könnte, dass der Probenbetrieb eingestellt werden muss. Das, was hinter den Kulissen passiert, also die Arbeit, die Vorbereitungen eventuell für Premieren im April, im Mai, im Juni, auf die ja viele Theater, viele Häuser, generell Kultureinrichtungen, hoffen, im Grunde genommen nicht sichergestellt sind.
Auf alle Fälle bedeutet, dass das zumindest in jeder Einrichtung nochmal darüber nachgedacht werden muss, was ist wirklich unverzichtbar und was ist es nicht, so wie das in allen anderen gesellschaftlichen Bereichen derzeit eben auch passieren muss. Und wenn man sich anschaut, wie die Verbreitung der britischen Mutation die Ansteckungszahlen in Großbritannien, in Irland erhöht hat, dann ist das in der Tat nochmal etwas, was mich sehr besorgt. Das muss ich ganz deutlich sagen. Und wir wissen derzeit noch nicht, was das Ganze hier in Deutschland möglicherweise auslösen kann. Vielleicht kommt man glimpflich davon, das hoffen wir alle, aber wir wissen es nicht. Wir müssen mit dem im Zweifelsfall Worst Case rechnen. Und natürlich dauert es auch noch eine ganze Weile, bis der Impfstatus innerhalb der Bevölkerung so ist, dass sich das dann tatsächlich auch auswirkt im positiven Sinne, also weniger schwere Verläufe, weniger Belastung der Krankenhäuser. Da kommt es natürlich darauf an, wie schnell kann geimpft werden, wie schnell können die Impfstoffe bereitgestellt werden. Und eine Diskussion, die ich zumindest finde, dass sie sich lohnt, ist eben auch nochmal, was können möglicherweise auch niedrigschwellige Testmöglichkeiten, die wir jetzt so noch nicht haben, aber die vielleicht in 2 oder 3 oder 4 Monaten dann existieren, was können die vielleicht auch nochmal dazu beitragen, um auch bestimmte gesellschaftliche Bereiche, auch die Kultur, wieder nutzungssicherer zu machen. Also da ist auch noch ganz viel in Bewegung.
Darauf wollte ich auch hinaus. Inwieweit kann man das versuchen zu differenzieren? Also es gibt ja ein allgemeines Verständnis dafür, dass man natürlich gerade größere Kultureinrichtungen und viele Menschen zusammenkommen jetzt noch zuhält. Aber dass es dann, wenn der Impfstatus sich in der Bevölkerung erhöht, wenn auch, wie Sie eben sagen, Schnelltests leichter möglich sind, dass es vielleicht doch Möglichkeiten gibt, zumindest Teile wieder zu öffnen. Hätten Sie dann zum Beispiel auch Verständnis dafür, dass Betreiber von Kultureinrichtungen sagen, gut, wir lassen die Geimpften und wir lassen die Getesteten rein?
Na, das ist eine ethische Debatte, die ist, glaube ich, noch weit über die Kulturpolitik hinaus zu führen und die hat ja auch schon begonnen. Ich persönlich halte davon nicht allzu viel, weil ich in der Tat auch glaube, dass eine Pandemie keine individuelle Veranstaltung ist und deswegen auch individuelle Bewältigung. Natürlich hoffe ich, dass sich viele Leute impfen lassen, das ist überhaupt keine Frage. Aber man kann jetzt auch nicht sagen, das individuelle Impfverhalten machen wir jetzt zum Ausgangspunkt für den Zugang zu öffentlichen Infrastrukturen oder zu bestimmten Grundrechten oder zu bestimmten Anspruchsberechtigungen, die in einer demokratischen Gesellschaft jeder hat. Ich finde das problematisch. Zumal wir derzeit auch noch nicht sagen können, ob eine Impfung und wie lange eine Impfung dann tatsächlich auch eine entsprechende Wirkung hat. Da ist ja auch noch ganz viel im Wagen. Also das ist eine komplizierte Diskussion, aber ich halte es schon für möglich, dass man beispielsweise einfach dadurch, dass man in breiten Teilen auch Testmethoden anwendet, auch in Kultureinrichtungen anwendet, solche Strategien müssen erstmal erarbeitet werden, dann eben möglicherweise Dinge auch eher möglich machen kann, weil man sich sicherer sein kann, dass das in der Gesamtpandemielage keine negativen Auswirkungen hat. Auch sonst, haben Sie natürlich recht, wird man differenzieren. Also wir wissen ja, wir haben ja die letzten 9 Monate auch gearbeitet, auch die Einrichtungen haben gearbeitet. Und wir können schon sicher sagen, dass draußen die Ansteckungsgefahr zum Beispiel geringer ist als drin. Dass Einrichtungen mit guten Lüftungsanlagen, mit guten Außenlüftungsanlagen natürlich sicherer sind als Einrichtungen, die solche nicht haben. Dass es einen Unterschied macht, ob Menschen sich dynamisch in einer Einrichtung bewegen oder ob sie im Grunde statisch fix am Platz sind. Also ob man Publikumsströme steuern kann. Und natürlich sind auch die Möglichkeiten von Vorkehrungen, je nachdem, und nach der künstlerischen Praxis auch unterschiedlich. Da gibt es schon Differenzierungsraum. Es wird nicht den Tag X geben, an dem plötzlich alles wieder angeht, sondern es wird natürlich ein Schritt für Schritt sein. So viel kann man, glaube ich, sicher sagen. Nur wann, das kann man eben nicht sagen. Und dann gibt es natürlich auch noch inhaltlich Wertentscheidungen, wie beispielsweise, dass Jugendkulturarbeit, kulturelle Bildungsarbeit vielleicht auch nochmal einen Vorrang gegenüber anderen Kulturangeboten haben, weil für Kinder und Jugendliche ein Monat tatsächlich auch nochmal was anderes bedeutet, als vielleicht für Menschen in unserem Alter. Also da gibt es Differenzierungsmöglichkeiten, das diskutieren wir natürlich auch. Aber das ist eben alles für den Fall, wenn, und steht alles unter dem Vorbehalt einer Entwicklung der Gesamtlage, die solche Schritte zu gehen dann überhaupt erst seriös erlaubt.
Am Ende noch ein Blick voraus. Also irgendwann wird diese Pandemie Geschichte sein. Aber es wird natürlich auch Schäden geben und es werden viele auf der Strecke geblieben sein. Also man kann, glaube ich, sagen, dass die relativ gut ausgestattete Hochkultur durchkommen wird. Aber Sie haben ja schon die freie Szene erwähnt, die ja nun in Berlin gerade sehr zentral ist. Es sind ja Hunderttausende von Kreativen. Inwieweit sehen Sie die Gefahr, dass viele einfach ihren Job aufgegeben haben werden?
Naja, im Solo-Selbstständigen- und Freiberuflerbereich, da bin ich in der Tat ziemlich besorgt, weil die Menschen auf Hartz IV zu verweisen, die Menschen nicht nur in eine sozial völlig blöde Situation bringt. Ich finde Hartz IV ja sowieso schon nicht so besonders tauglich, also als soziales Sicherungsnetz. Aber wenn man Menschen, die selbstständig gearbeitet haben, jetzt im Grunde in eine solche Situation bringt, dann stellen sich vielleicht viele von denen durchaus die Frage, ob sie sich nicht ein anderes Feld suchen, wenn sie die Chance dazu haben. Und das würde dann mit Sicherheit auch mit einer Verarmung des gesamten kulturellen Bereichs einhergehen. Private Kulturbetriebe, da haben wir hier in Berlin ein Liquiditätshilfeprogramm, von dem ich auch glaube, dass wir es noch eine ganze Weile weiter durchhalten können. Und dann braucht es sicherlich auch eine Anschubfinanzierung, wenn dann tatsächlich wieder mehr geht. Denn Liquiditätshilfe heißt ja auch, die hungern sich im Grunde bis aufs Gerippe runter und dass dann überhaupt wieder was produziert werden kann, dass das Ganze wieder losgehen kann. Da braucht es dann Anschub und da braucht es auch Unterstützung und die wollen wir dann in der Tat auch geben. Und die freie Szene, also unsere Förderprogramme laufen alle weiter. Wir haben sogar noch im Bereich der Individualförderung der Stipendien 2000 zusätzliche Stipendien bereitgestellt. Also zumindest da in dem Feld können wir erstmal sagen, auch das kriegen wir im Augenblick hin. Aber natürlich kenne ich auch andere Debatten. Ich kenne die Diskussion in München, also wo jetzt im Grunde jedes Jahr eine 6%ige Kürzung des Kulturetats prognostiziert wird und geplant ist. Das ist natürlich verheerend. Also bei 6% eines ohnehin jetzt nicht üppig ausgestatteten Etats, das spürt man dann schon. Und insofern sind die Langzeitwirkungen derzeit nicht absehbar und die Kultur wird eine starke Lobby brauchen. Und natürlich wird man auch die Debatte um Steuergerechtigkeit in dem Land nochmal anders führen müssen, gerade jetzt in einer Situation, wo das Gemeinwesen auch insgesamt vor besonderen Herausforderungen steht.
Der linke Berliner Kultursenator Klaus Lederer und Vorsitzender der Kulturministerkonferenz im Gespräch. Ich danke Ihnen sehr.
Machen Sie es gut. Bleiben Sie gesund.
Sie auch.
Tschüss.